HR Info. Netzwelt.
Heute mit Udo Langenohl. Die internationale Funkausstellung IFA in Berlin war einmal eine Messe, auf der es die neuesten Radios, die neuesten Fernseher, bisweilen auch die neuesten Programme zu hören und zu sehen gab. Und dann kamen die ersten Handys, später Smartphones, Waschmaschinen, Staubsauger, Softwarefirmen, irgendwie alles, was so ein bisschen an der Steckdose hängt. Längst ist aus der alten Tante Funkausstellung die junge und frische Technologiemesse IFA geworden. Sie ging Mitte der Woche zu Ende und was dort trendig und angesagt war, gibt es jetzt in HR Info Netzwelt. Die Technologiemesse IFA in Berlin. Die digitale Vernetzung war eines der ganz großen Themen in den Hallen. Und dabei spielte auch das Smart Home eine wichtige Rolle, also das intelligente Zuhause. Küchenherd und Kaffeemaschine sind dabei genauso mit dem Smartphone steuerbar wie die Haustüre oder die Heizung. Ja, theoretisch zumindest. In der Praxis ist das smarte Home nämlich noch ein ziemliches Ärgernis. Viele Dinge passen nicht zusammen, ganz zu schweigen von Pannen wie geknackten Haustüren und gehackten Kameras. Christian Sachsinger über ein intelligentes Heim, das nur in Trippelschritten vorankommt.
Smart Home ist ein weites Feld, wie Markus Schaffrin vom Eco-Verband der Internetwirtschaft erklärt. In einer Studie, die zur IFA in Auftrag gegeben wurde, wird eine ganze Reihe von Segmenten unterschieden.
Das fängt an mit dem Thema Energiemanagement, Fenster- und Lichtsteuerung, geht dann über das Thema Unterhaltung Richtung Sicherheit und Überwachung. Dann haben wir das Thema noch Haushaltsgeräte und als letztes auch ein Thema mit extrem hohem Wachstum, nämlich das Thema Gesundheit, betreutes Wohnen.
Auf dem Stand von Siemens Hausgeräte kann man sich auf der IFA zeigen lassen, wie ein Smart Home konkret im täglichen Leben funktionieren könnte, wenn sich der Nutzer etwa mit Hilfe der digitalen Assistentin von Amazon morgens vor dem Weg zur Arbeit aus seinem smarten Haus verabschiedet.
Alexa, starte Szene, auf Wiedersehen. Schon gehen die Lichter aus, die Musik geht aus, die Kaffeemaschine spült noch kurz nach, geht dann auch aus. Die Rollläden können hochfahren, die Alarmanlage kann scharf geschalten werden, die Heizung fährt ein bisschen runter, ich bin ja nicht zu Hause.
Das ist die theoretische Welt, wie sie uns die Hersteller derzeit schmackhaft machen wollen. Doch mit der Realität hat dies nicht viel zu tun. Damit eine solche Szene wirklich funktioniert, müssten nämlich Kaffeemaschine, Beleuchtung, Alarmanlage und Heizung koordiniert werden können. Ist aber nicht so, da die Geräte meist von ganz unterschiedlichen Firmen kommen. Derzeit können sich noch nicht einmal die deutschen Hausgerätehersteller auf eine gemeinsame App zur Bedienung des Smart Homes einigen. Verschiedene Funktechnologien für die kommunizierenden Geräte machen es dem Nutzer zusätzlich schwer. Ein Problem, wie auch Markus Schaffrin von Eco zugibt. Er glaubt,
in Zukunft kann man sagen, wird im Smart-Home-Markt der Teamplayer gewinnen. Das heißt, der genügend Partner um sich herum schart, sodass ich wirklich als Anwender nicht mehr groß nachdenken muss.
Momentan aber wird im Gegenteil überall um die Vorherrschaft gekämpft, auch bei der Sprachsteuerung. Hier rivalisieren vor allem Amazon mit der Assistentin Alexa, Google mit seinem System Home und Apples Siri. Alles Systeme von US-Konzernen. Europäische Sprachassistenten, die hier mithalten können, gibt es nicht. Und das ist das nächste Problem.
Ich sollte mir bewusst sein, was ich dort mache, dass es natürlich Anbieter sind, die momentan aus dem amerikanischen Raum kommen, wo auch die Daten hin transferiert werden.
Während man bei den Sprachassistenten wohl nicht verhindern kann, dass die persönlichen Daten eine Schleife über die USA drehen, gibt es bei der Hardware durchaus Alternativen. Bei der Steuerung von Heizungsthermostaten etwa hat sich die Münchner Firma Tado einen Namen gemacht und sich als ernstzunehmender Konkurrent für den US-Hersteller Nest etabliert. Tado-Chef Ton Buten verspricht hoch und heilig, keine Daten weiterzureichen.
Dürfen wir nicht weitervermarkten, weil es auch in unsere Terms and Conditions steht auch ganz klar in die Geschäftsbedingungen, dass wir die Daten nicht weitergeben an niemand. Da unterscheiden wir von Nest, weil die das weitergeben an deren Großaktionär.
Nest gehört nämlich dem Internetriesen Google. Weiteres Problem: die Sicherheit. Viele Smart-Home-Geräte haben sich als regelrechte Türöffner für Hacker und Kriminelle erwiesen. Hersteller vor allem billiger Produkte kümmern sich nämlich oft nicht um nachträgliche Sicherheitsupdates. Das Problem wird auf den Kunden abgewälzt. Markus Schaffrin von Eco.
Natürlich ist es schwierig für den Verbraucher, der sich einen Staubsauger kauft, jetzt zu ihm zu verlangen, er möge da auch noch einen Virenschutz drauf installieren. Er will ja im Zweifel nur saugen oder saugen lassen mit dem Gerät.
Und deshalb sollten sich die Hersteller von Saugrobotern, digitalen Türschlössern oder elektronischen Rollos künftig mehr als bisher um die Sicherheit bemühen. Bei Eco geht man davon aus, dass die Umsätze rund um Smart Home jedes Jahr um ein Viertel zunehmen werden. Es soll ein Milliardenmarkt werden. Vielleicht aber machen die Verbraucher den Unternehmen ja noch einen Strich durch die Rechnung. Wenn es nicht bald einheitliche Standards gibt und die Hersteller Datenschutz und Sicherheit weiter vernachlässigen, dann könnte das Ganze ja auch noch zu einem Riesenflop werden.
Kleine und schlaue Dinge waren der Renner bei der IFA in Berlin in diesem Jahr. Riesige Fernseher, dröhnende Lautsprecher, schicke Musikanlagen, alles ganz schön, aber irgendwie doch sehr bekannt. Viel spannender ist für viele Besucher die Welt der sogenannten smarten Geräte, die das Haus oder die Wohnung steuern, miteinander kommunizieren und alles irgendwie mit allem vernetzen. Smart Home. Christian Sachsinger hat uns das eben in seinem Beitrag gezeigt. Smart macht in den vier Wänden aber nicht Halt. Wer braucht eigentlich noch einen Schlüssel für das Türschloss, fragt sich Marc Koch.
Wenn die ganze Wohnung smart wird, dann ist es nur logisch, dass auch die Eingangstür mitdenkt. Zurück vom Einkaufen, volle Taschen, keine Hand frei, um nach dem Schlüssel zu fummeln, der natürlich wieder ganz unten liegt, kennt jeder. Es geht aber auch anders. Zurück vom Einkaufen, volle Taschen und zwei Schritte vor der Wohnungstür öffnet sich die automatisch. Das geht mit sogenannten Smart Locks, schlauen Türschlössern, die mit einer App auf dem Handy kommunizieren und selbstständig auf- und zuschließen. Sehr elegant, aber natürlich stellt sich sofort die Frage, was, wenn ich mein Smartphone drinnen vergessen oder sogar verloren habe. Kein Problem, sagt Clarissa Fruwirth vom Hersteller Nuki aus Österreich, denn dann wird das kluge Schloss eben wieder analog.
Du kannst von außen nach wie vor mit einem konventionellen Schlüssel sperren oder aber du gehst zu irgendeinem internetfähigen Gerät bei deinem Nachbarn, bei deinem Kumpel und loggst dich ein auf deinen Web-Account und sperrst dir so die Tür auf.
Das Nuki Smart Lock arbeitet über Bluetooth. Wer das Schloss aus der Ferne steuern will, muss über ein Zusatzgerät das WLAN einbinden. Das Schloss wird von innen einfach über den bestehenden Schließzylinder montiert. Von außen sieht niemand, dass die Tür automatisch gesteuert wird. Für Freunde oder Familie können Berechtigungen zum Öffnen vergeben werden. Wegen der Bluetooth-Technik, die die Schlösser verwenden, lässt sich aber nie ganz ausschließen, dass auch jemand ohne Berechtigung durchkommt, unter Umständen mit schlimmeren Folgen als bei einem normalen Einbruch, erklärt Spezialist Nico Juran von Heiser.
Je nachdem, was für eine Software-Attacke das ist, ist es eventuell sogar so, dass der Einbrecher danach das wieder abschließen kann. Das heißt, ich habe auch noch das Problem, dass ich gar keine sichtbaren Spuren dann vielleicht an meiner Tür habe und das natürlich eventuell mit der Versicherung oder der Polizei ein Problem werden kann.
Nuki glaubt, dafür eine Lösung gefunden zu haben. Um die Tür aufzumachen, müssen Smartphone und Schloss miteinander kommunizieren. Dabei werden sogenannte Software-Schlüssel übergeben. Beim Nuki passiert das in zwei Schritten. Das erhöht die Sicherheit, sagt Sprecherin Clarissa Fruwirth.
Unsere Schlüsselübergabe ist doppelt verschlüsselt. Also selbst wenn jemand es schafft, einen Teil zu knacken, fehlt ihm immer noch der zweite Teil.
Und es müssen nicht unbedingt Hacker sein. Zuletzt sorgte ein Fall für Aufsehen, bei dem das Software-Update eines Herstellers schiefging und mehr als 500 Gäste nicht mehr in ihre Ferienwohnungen kamen. Viele Warnungen vor den schlauen Schlössern seien aber Panikmache, sagt Experte Juran von Heise. An Fehlern ist in der Regel nicht das System schuld.
Das Problem, was wir in der Vergangenheit hatten, war, dass Programmierer immer wieder Fehler gemacht haben, wo man eigentlich zum Beispiel dann übers Internet ganz einfach rauskriegen konnte, Mensch, wie ist die Kombination? Und das ist wirklich ein Riesenproblem. Da müssen die Hersteller natürlich aufpassen. Das tollste Sicherheitssystem nützt mir nichts, wenn ich da selber Lücken reinreiße.
Nuki glaubt, das Thema im Griff zu haben. Deswegen bleibt das Unternehmen beim Smart Lock für Wohnungstüren nicht stehen. Auf der IFA gibt es die nächste Ausbaustufe zu sehen. Clarissa Fruwirth.
Das ist die Nuki Box. Die ist nutzbar für alle elektronisch gesteuerten Türen und kann dort eingebaut werden und funktioniert wie ein weiteres Smart Lock.
Damit werden die schlauen Schlösser auch für Mehrfamilienhäuser und Bürogebäude interessant, was ihnen einen riesigen Markt erschließen könnte.
Und wir bleiben noch beim Thema Smart Home auf der IFA in Berlin. Sie schlafen oder sind nicht zu Hause und in der Zwischenzeit macht jemand bei Ihnen sauber? Der Traum von den Heinzelmännchen wird wahr, behaupteten mehrere Hersteller auf der IFA in diesem Jahr. Sie präsentierten in Berlin Saugroboter, die genau das versprechen. Allerdings können Saugroboter oft auch Dinge, die die Privatsphäre bedrohen. Johannes Frevel.
Sie sind 24 Stunden lang per WLAN mit dem Internet verbunden und kennen jeden Millimeter in der Wohnung. Saugroboter sind die perfekte nimmermüde Wanze, bei weitem nicht nur im Wohnzimmer. Zdravko Bojcic von LG preist stolz die Qualitäten des Modells, das sein Unternehmen auf der IFA in Berlin präsentiert.
Der Saugroboter kann reinigen, das Zuhause beobachten aus der Ferne und es überwachen. Wir haben durch eine Bodenkamera, eine Deckenkamera für die perfekte Reinigung, für das perfekte Mapping, aber sie haben auch eine Frontkamera. Wenn Sie diese zuschalten von überall her auf der Welt, per Wi-Fi, können Sie sehen, was sich in dem jeweiligen Raum, in dem der Roboter steht, bewegt. Und wenn Sie dieses Gerät auf scharf stellen, auf HomeGuard, nämlich Überwachung des Raumes, macht er unsichtbar, geräuschlos 5 schnelle Bilder und sendet sie ihnen in einer extrem schnellen Zeit auf ihr Smartphone.
Die Wohnung als Kern der Privatsphäre durch die Digitalisierung löst sie sich zunehmend auf. Bilder und digitale Karten werden in Familienwohnungen erstellt. Eine Zustimmung der Bewohner zur Übermittlung dieser Daten ist nicht vorgesehen. Nicht nur Saugroboter ausländischer Hersteller schlagen dem Recht auf Privatsphäre ein Schnippchen. Auch der Saugroboter des deutschen Herstellers Miele ist ein Schweizer Taschenmesser der freiwilligen Überwachung und sendet Daten in die Cloud oder aufs Smartphone, betont Firmenchef Markus Miele.
Den Saugroboter können Sie jetzt per App steuern, ihm sagen, wo er saugen soll. Und das Besondere ist, er hat zwei Kameras eingebaut. Man kann sich also dann auch noch die Umgebung anschauen, kann auch aus dem Urlaub den Roboter starten und in seiner Wohnung hin und her fahren. Er kann leider noch keine Türen öffnen, da bleibt er dann stecken.
Fremde Türen öffnen für Hacker ist der Saugroboter als Teil des Internets der Dinge eine Herausforderung. Angriffspunkte sind Smartphones, die immer wieder Sicherheitslücken aufweisen, die Daten in der Cloud und vor allem das heimische WLAN, bei dem in vielen Wohnungen nicht verschlossene Hintertüren offenstehen. Ulrike Kuhlmann vom Computermagazin CT weist auf das Spannungsfeld von Komfort und Sicherheit hin, in dem Hacker agieren.
Wenn ich das gut finde, dass meine Geräte alle wissen, wie es in meiner Wohnung aussieht, weil sie dann natürlich viel besser reagieren können, dann ist es ein toller Komfort. Und es geht eben unter Umständen auf Kosten meiner Sicherheit, dass eben andere auch wissen, wie meine Wohnung aussieht. Die Gefahr besteht natürlich in dem Moment, wo ich etwas nach draußen funke, bin ich potenzielles Angriffsziel von Hackern. Das ist so.
Nicht nur Hacker, auch die werbetreibende Wirtschaft ist an den Daten aus Privatwohnungen stark interessiert. Erste Saugroboterhersteller denken bereits darüber nach, mit dem Verkauf der digitalen Daten aus der Privatsphäre ihrer Kunden Geld zu verdienen.
HR Info. Wer's hört, hat mehr zu sagen.
Hier ist hr-info-Netzwelt. Die Mobilfunknetze in Deutschland sind jetzt schon häufig völlig überlastet. Da aber immer mehr Maschinen und Geräte übers mobile Internet kommunizieren sollen und auch der Datenverbrauch der Handynutzer ständig zunimmt, wird ein neues, ein superschnelles Internet dringend gebraucht. Die Mobilfunknetzbetreiber basteln deshalb unter Hochdruck am sogenannten 5G-Netz. Christian Sachsinger hat sich auf der Technikmesse IFA in Berlin zum aktuellen Stand beim Netzausbau umgehört.
Deutschland soll fit gemacht werden für die Gigabit-Gesellschaft. Das heißt für ein Zeitalter, in dem Daten mindestens 100 Mal so schnell durch die Netze sausen wie jetzt. Deshalb will die Bundesregierung den Ausbau der Telekommunikationsnetze mit viel Geld unterstützen. Und die Deutsche Telekom hat jetzt zur Technologiemesse IFA in Berlin einen nächsten Schritt beim Ausbau des superschnellen sogenannten 5G-Datennetzes bekannt gegeben.
Wir haben es erstmal das Thema 5G aus dem Labor auf die Straße gebracht und haben dabei zeigen können, dass wir einen sehr hohen Datendurchsatz von 2 Gigabit die Sekunde und auch einer sehr geringen Reaktionszeit, dieser Latenzzeit von 3 Millisekunden erreichen. Das ist dann ein wesentlicher Schritt, um 5G in absehbarer Zeit auch tatsächlich kommerziell an den Start bringen zu können,
sagt Telekom-Sprecher Dirk Wende. Dem normalen Nutzer sagen Gigabit und Latenzzeit wohl wenig. Die Werte stehen aber für solche Übertragungsgeschwindigkeiten und Reaktionszeiten der Netze, wie sie sich inzwischen nicht nur die Industrie, sondern auch viele Privatanwender wünschen, wie Dirk Wende betont.
Also was wir einfach sehen, ist ein immer weiter ansteigenden Bedarf an hohen Bandbreiten, an Geschwindigkeiten, sei es im Privatkundenbereich, für den Bereich des Online-Gamings, ein sehr wesentlicher mit geringen Latenzzeiten. Sie brauchen es aber auch bei der Vernetzung von immer mehr Geräten. Wir gehen davon aus, in den nächsten Jahren rund 50 Milliarden Geräte miteinander zu vernetzen.
Diese unvorstellbare Zahl kommt zustande, weil eben bald schon jede Aufzugtür in Firmen oder jede Eieruhr zu Hause übers Internet kommunizieren soll. Besonders schnell und sicher müssen die Netze auch sein, weil irgendwann auf den Straßen vielleicht einmal die Autos selbstständig unterwegs sein werden. Das geht nur, wenn der Datenstrom sicher nicht abreißt. Alle wollen also das 5G-Netz und entsprechend groß ist der Druck auf die Netzgesellschaften. Während die Deutsche Telekom an der Geschwindigkeit bei der Übertragung des Funksignals feilt, baut Telefonica Deutschland für seine Marke O2 die Wege zwischen den Mobilfunkmasten und den Rechenzentren aus. Unternehmenschef Markus Haas.
Im Wesentlichen schließen wir mehr Mobilfunkstationen Schritt für Schritt mit Glasfaser an, um dann, wenn die Technologie marktreif ist, zügig unser Netz aufrüsten zu können. Der wesentliche und der langwierigste Teil ist das Anbinden von Glasfaser an unser Mobilfunknetz.
Soweit die technischen Herausforderungen. Es gibt aber auch finanzielle Hürden. Der Ausbau des 5G-Netzes wird viele Milliarden Euro verschlingen. Die staatlichen Hilfen decken dabei nur ein Minimum ab. Das Geld müssen Telekom, Telefonica und Co. also größtenteils selbst vorstrecken.
Wenn ich heute zu einem Autohersteller gehe und sage, gib mir mal 1 Milliarde, damit deine selbstfahrenden Autos auch fahren, dann schaut er mich an und sagt, nein, das ist dein Job. Wenn alle effizienter werden und von 5G profitieren, müssen wir auch Geschäftsmodelle finden, dass wir unsere Netze profitabel betreiben können.
Die Unternehmen müssen mit ihren schnellen Datennetzen also auch schnell Geld verdienen. Solange aber nicht klar ist, wie, wird sich der Netzaufbau eher verzögern. Als Starttermin wurden immer wieder die Olympischen Winterspiele im kommenden Februar in Südkorea genannt. Wenn überhaupt, wird 5G dann aber nur dort funktionieren. In Deutschland ist man noch lange nicht so weit. Bei Telekom und O2 heißt es auf der IFA, vor 2020 wird das sicher nichts.
In kaum einem anderen Land der Welt hängen die Menschen so sehr am Bargeld wie in Deutschland. Das komplette Gegenteil lässt sich in China erleben. Die bevölkerungsreichste Nation der Welt verwandelt sich gerade zu einer bargeldlosen Gesellschaft. Alles wird per Smartphone-App bezahlt. Inzwischen nehmen erste Läden gar kein Bargeld mehr an, wie zum Beispiel ein Café in Shanghai, in dem Steffen Wurzel unterwegs war.
Der hippe Kaffeeladen neben einem Shanghaier Bürohochhaus ist eigentlich gar kein Laden, sondern eher eine kleine Bude. Zur Straße hin eine matt-schwarze Holzwand mit einem rechteckigen breiten Loch drin. Aus diesem Loch reicht Song Wujie seinen Kunden frischen Kaffee heraus. Die umgerechnet 2 Euro bezahlen die Leute per Smartphone-App. Wir nehmen kein Bargeld, steht über dem kleinen Loch an der Wand. Wenn wir Bargeld annehmen würden, bräuchten wir hier zusätzlich jemanden an der Kasse. Das ist zu kompliziert. Wir machen, was einfach ist und schnell geht, sagt Verkäufer Song. Statt einer Kasse braucht er nur ein kleines quadratisches Plastikschildchen, um zu kassieren. Auf diesem Schild ist ein sogenannter QR-Code angebracht, also ein quadratischer Barcode mit kleinen schwarz-weißen Kästchen. Diesen Code scannen die Kunden mit ihrer Bezahl-App und fertig. Das Geld für den Kaffee landet direkt auf dem Account von Song Wujies Chef. Zhang Yu ist das. Viele Leute haben ja eh keine Münzen und Scheine mehr dabei. Bargeld ist weder bequem noch sicher. Bei uns müssen die Leute nicht lange in der Schlange stehen, auch wenn es voll wird. Man kann den Kaffee auch auf der App vorbestellen und dann abholen, wenn er fertig ist. Bargeldloser Trend hin oder her, immer noch sind alle Geschäfte in China gesetzlich verpflichtet, Cash anzunehmen. Das gilt also auch für den Laden von Zhang Yu. Falls doch ein Kunde kommen sollte, der keine Bezahl-App auf dem Handy hat, müssen seine Verkäufer das Geld annehmen und dann vom privaten Telefon aus bezahlen. Aber das kommt sowieso nur selten vor, sagt er, und wenn, dann nur bei europäischen Touristen. Chinesen sind offener gegenüber neuen Entwicklungen als woanders, sagt der Shanghaier Technikunternehmensberater Liu Chuo. Das unterscheidet Chinesen von den Menschen in den meisten Industrienationen. In China ist alles in Bewegung, ständig ändert sich alles. Und wir interessieren uns hier einfach mehr für neue und innovative Dinge. Der chinesische Bezahl-App-Markt wird beherrscht von den beiden heimischen Internetkonzernen Alibaba und Tencent. Dass die und indirekt auch der Staat direkten Einblick haben, wer was wann mit ihren Apps kauft und bezahlt, interessiert in China niemanden. Datenschutz und Datensicherheit sind kein Thema. Im Gegenteil, es ist das Bargeld, das hier als besonders unsicher gilt. Denn Falschgeld ist ein weit verbreitetes Phänomen in China. So sagt diese Kundin, die vor dem kleinen Kaffeeloch in der schwarzen Holzwand steht. In Supermärkten und anderen großen Geschäften hat es angefangen. Nach und nach haben sich nun alle Geschäfte überall dem mobilen Zahlen geöffnet. Mobiles Bezahlen ist bequem und auch sicherer als Cash.
HR Info.
In den Vereinigten Staaten hat fast jede große Universität inzwischen eine E-Sport-Mannschaft. Bei den Turnieren der League of Legends treten inzwischen mehr als 30.000 Studenten gegeneinander an. Auch für Spitzen-E-Sportler gibt es, wie etwa für Footballspieler, dicke Stipendien an den Elite-Unis. Wie ist die Szene und wovon lebt sie und was bedeutet E-Sports eigentlich in den USA? Eine Spurensuche von Nicole Markwald.
So klingt es, wenn im College Basketball gespielt wird. Und so klingt es, wenn im College Videospieler gegeneinander antreten. Richtig, der Unterschied ist nicht wahnsinnig groß. Vielleicht höchstens, dass Basketball ganz herkömmlich im Fernsehen gezeigt wird, professionelles Computerspielen im Internet stattfindet, mit aber ebenso großem Publikum. Online schauen Millionen zu, wenn Turniere ausgetragen werden, kommen Tausende, um die besten Zocker der Welt mal persönlich zu sehen. Die Bedeutung von E-Sport für amerikanische Universitäten wächst. Es ist gerade mal 3 Jahre her, als die private Robert Morris University in Chicago als erste Stipendien für Studenten bot, die professionell das Fantasy-Strategiespiel League of Legends spielen. Inzwischen werben fast 40 Universitäten mit Stipendien für besonders gute Gamer, darunter auch die öffentliche University of California in Irvine. Mark Deppi leitet dort das E-Sport-Programm und erzählt, dass den Stipendiaten die Hälfte der Studiengebühr erlassen wird, umgerechnet rund 5.000 Euro.
So this first year we paid for half of their in-state tuition and so it's about $5,600 per student per year.
E-Sport-Profis können bei Turnieren von League of Legends, Dota 2 oder Counter-Strike inzwischen Preisgelder im Millionenbereich gewinnen. Auch seine Studenten bessern sich so ihre Finanzen auf, erzählt Deppi.
Our scholarship teams did make some more money, scholarship money through some of the competitions they made.
Unterstützung erhält die Universität durch Sponsoren, die zum Beispiel sämtliches Equipment finanziert haben. 11 E-Sport-Stipendiaten hat die UC Irvine im Moment. Gut die Hälfte sind ehemalige Spitzenspieler. Sie studieren ganz unterschiedliche Fächer, internationale Studien, Computerwissenschaften oder Lehramtsstudiengänge. Manche wollen nach ihrem Studium in ihrem Fachbereich arbeiten, andere wollen Profispieler werden, mit einem Uni-Abschluss im Gepäck. Eine E-Sport-Universitätsliga gibt es inzwischen auch. An der Collegiate Star League beteiligen sich über 100 Colleges, darunter auch Einrichtungen, die keine eigenen E-Sport-Programme im Angebot haben. Für Spielehersteller wie Riot Games geht das Geschäft über die Spieleentwicklung längst hinaus, erklärt John Orand vom Sports Business Journal auf NPR.
They're very heavily involved in sort of not only developing the games, but also developing the business in total.
Sie investieren ins Geschäft. Riot Games, Hersteller von League of Legends, ging beispielsweise Anfang des Jahres eine Kooperation mit dem Fernsehsender Big Ten Networks ein. Und auch andere Werbetreibende verfolgen mit Investitionen in E-Sport ein großes Ziel, so Orant.
The sport right now is not very big.
Noch ist der Sport klein, aber die Möglichkeiten sind riesig. Der typische E-Sport-Zuschauer ist jung und männlich und das ist eine Gruppe, die kein Fernsehen guckt, von den Werbetreibenden dort also unerreichbar ist. Und die suchen nach einem Weg, an sie heranzukommen.
And so advertisers are desperate to try to reach them. Because they can't reach them anywhere else.
Regionale Nachrichten aus Hessen gibt es jetzt für die Hosentasche. Seit Anfang der Woche steht die Hessenschau-App des Hessischen Rundfunks zum Download bereit. Dort finden Nutzer aktuelle Informationen, Videos und Audiotakes zu den wichtigsten Themen in Hessen. Und es gibt auch viele praktische Hinweise wie Unwetterwarnungen und Staumelder. Marie-Katharin Fromm hat die App schon runtergeladen und getestet. Sie gibt einen Überblick, was die Hessenschau-App jetzt alles bietet.
Wenn ich die Hessenschau-App öffne, bekomme ich erstmal einen Überblick darüber, was gerade in Hessen los ist, so wie ich das auch von der Internetseite kenne. Ich kann mir Artikel durchlesen, Radiobeiträge zum Thema anhören oder Videos gucken, ganz wie ich möchte. Ich kann zwischen den ganzen Themen aber auch nochmal auswählen, was mich am meisten interessiert und daraus kann ich mir dann meine persönliche Startseite anlegen. Wie das geht, erklärt Projektleiter Peter Schuster.
Ich kann mir verschiedene Themen aussuchen und auf meine Startseite drauflegen. Wir bieten Themen an wie Eintracht Frankfurt, Nahverkehr oder zum Landtag aus der Politik. Das ziehe ich mir dann dorthin und dann habe ich dort meine Themen liegen, die mich interessieren und habe mit einem Blick alles Wichtige, was mich interessiert.
Einfach die Lieblingsthemen anklicken und schon ist die Startseite fertig. Diese Themen kann ich dann auch als Push-Mitteilung abonnieren. Sobald was Interessantes passiert, meldet sich mein Smartphone. Ich kann mir aber auch einfach allgemeine Push-Mitteilungen abonnieren für alle aktuellen Top-Meldungen aus Hessen. Dann weiß ich immer direkt Bescheid, wenn was passiert. Ganz praktisch finde ich die vielen Wetterinfos in der Hessenschau-App. Es gibt einmal eine Vorhersage für die nächsten 4 Tage und es gibt ein Regenradar. Da sehe ich eine Karte von Hessen und kann genau verfolgen, wie dort die Wolken übers Land ziehen und wo mit Regen zu rechnen ist. Außerdem bekomme ich mit der App aktuelle Unwetterwarnungen auf Smartphone. Runterladen kann man sich die Hessenschau-App ab sofort in App-Stores im Internet für die Betriebssysteme Android und iOS.
Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast oder zum Downloaden bei hrinforadio.de. Mein Name ist Udo Langenohl und bleiben Sie neugierig.